Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Es geht los mit Ella Fitzgerald, Jailhouse Blues.
This house is surely getting raided. Yes, sir. 30 days in jail with my back turned to the wall.
Mein Plädoyer: holt die Orgeln zurück in die Studios. Wunderbar. Ella Fitzgerald, Jailhouse Blues. Herzlich willkommen zur Hörbar. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Westbam, 48, DJ und Musikproduzent. Der Münsteraner Maximilian Lenz wächst in einer Künstlerfamilie auf. Westbam, wie er sich später nennen wird, spielt in Punkbands, wird mit 16 New Waver und beginnt professionell Platten aufzulegen. Elektro soll es sein, aber anders als das, was man so kennt. 1984 zieht er nach Berlin, gründet ein Musiklabel, wird DJ im Metropol und Loft und gilt bald als einer der Gründerväter einer neuen Bewegung. Techno, Mayday, Love Parade, Raving Nation. Westbam und ein paar andere werden reich und berühmt und haben Spaß. Inzwischen ist vieles anders. Der Mann ist Vater zweier Söhne, aber der Spaß und die Musikbesessenheit sind geblieben. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Westbam, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Hallo.
Grüß Gott. Es gibt ein neues Album, ein neues Werk. Normalerweise hebe ich mir das immer so bis zum Ende der Sendung auf, damit der Zuhörer nicht das Gefühl hat, das ist so eine Verkaufssendung. Mhm. Aber da wir auch mit einem Stück aus diesem Werk anfangen, macht es ja auch Sinn, darüber gleich
die Katze
schon zu
gleich aus dem Sack zu lassen.
Ja, genau. Okay. Götterstraße heißt es. Du hast fast 4 Jahre daran gearbeitet. Wie kam es zu dem Namen?
Der kam dann ganz zum Schluss, so, also nachdem man Jahre verzweifelt gesucht hat, wie heißt es? Also es wird ja auch dann immer stressiger, je länger man an was arbeitet. So, weil man dann immer sich abstresst, sozusagen diesen vollendeten Namen, der das alles so vollendet ausdrückt. Irgendwie, man denkt ja dann, man muss so, der Name muss es dann ja alles so sagen. Und dann, während wir also noch verzweifelt suchen, war ich bei der Fotosession und der Fotograf Daniel Josefsson hat ein Lieblingslied oder so und guckt auf seine Tracklist und auf der Tracklist standen aber noch nicht die offiziellen Namen, sondern da standen so Sachen, die wir uns während der Produktion notiert hatten. Mhm. Und ich glaube, da stand Götterdämmerung, weil wir da irgend so Wagner-esken Sample benutzt hatten. Und bei einem Lied. Und der kann, wie so viele Fotografen, dann nicht besonders scharf sehen. Und schaut also da drauf und sagt, Max, wie heißt es da? Götterstraße. Und dann klingt also Götterstraße so im Raum und ich denke,
das ist es.
Das ist es.
Wie eigenartig, weil ich dachte, das ist ganz klar das Konzept gewesen. Denn letztendlich könnte man es ja auch so biegen. Du hast nämlich die Helden deiner, nicht nur Jugend, sondern überhaupt so musikalische Helden, hast du aus ihrem Kontext gerissen und mit ihnen Musik gemacht oder sie auf deine Stücke singen lassen. Du wirst es jetzt gleich natürlich noch viel professioneller artikulieren können. Und ich habe gedacht, interessant, das sind also die Götter, die sind so aneinandergereiht. Aha. Und man geht so durch dieses Album wie durch eine Götterstraße.
Ja, das finde ich auch eine gute Interpretation. Aber also in dem Moment habe ich nicht, ich kann wirklich auch nicht genau sagen, weswegen mir das gleich so eingeleuchtet hat und weswegen ich das Wort gleich so toll fand. Mhm. Und ich war auch wirklich überrascht, weil ich hatte, also wir hatten ja 1000 Vorschläge und als ich das so in die Runde warf, hatte ich eigentlich erwartet, dass alle so sagen, oh weia, jetzt spinnt er total, was soll das, Götterstraße. Aber das war dann gleich so, dass es jedem so eingeleuchtet hat.
Also um dem Zuhörer mal zu sagen, wer alles auf diesem Album vorkommt. Da ist zum Beispiel Hugh Cornwell von den Stranglers, von den Psychedelic Furs, der Sänger Richard Butler, Iggy Pop, New Order-Sänger Bernard Sumner, dann Hip-Hop-Leute wie Kanye West und Lil Wayne. Mhm. Dann ist Inga Humpe dabei, die du schon 100 Jahre kennst. Genau. Und ein Gott, den du wolltest, den gab es nicht auf diesem Album, David Bowie.
Ja, stimmt. Also, wobei, es gibt ja schon noch den einen oder anderen Gott. Das ist also so, wenn wir es jetzt mal so sagen wollen. Also zum Beispiel auch Johnny Lydon ist für mich auch noch so ein Gott, den ich gerne dabei gehabt hätte. Mhm. Aber David Bowie hatte für mich auch nochmal dieses besondere Berlin-Flair.
Dass er jetzt selbst irgendwie ein bisschen bedient hat durch seinen Song, ne?
Genau. Das, also wo ich dann auch, als ich das gehört habe, war ich wirklich von den Socken, weil ich dann wirklich dachte, das Lied, also die Sounds hätten bei mir natürlich ein bisschen anders geklungen, aber das hätte wunderbarst.
Wir reden von seinem neuen Album und seinem neuen Berlin-Song. Genau, wie heißt der nochmal? Hast du es im Kopf?
Warte mal, wie hieß denn der noch? Der heißt der nicht Where Are We Now?
Ja, genau. Ja, ganz genau.
Was natürlich auch wieder so der Ort und genau dieser verpeilte Moment. Ich glaube, er singt da so, er sitzt im Dschungel und ist der Mann, der so in der Zeit verloren ist, irgendwo in der Nähe vom KDW. Da dachte ich, das ist ja wunderbar. Also das hätte so schön gepasst. Ne? Aber man kann nicht alles haben.
Du kannst es ja immer noch remixen oder wie auch immer. Keine Ahnung.
Vielleicht. Wobei ich eben dann auch wieder das bei dem Album so toll fand. Teilweise haben mich auch Leute gefragt, sind das jetzt Remixe von Liedern, die Leute gemacht haben? Nee, das ist alles jetzt speziell für dieses Album angefertigt. Und das ist natürlich irgendwo auch eine Qualität von der Sache, so wie sie jetzt geworden ist.
Du hast verschiedene Songs vorgeschlagen, die wir jetzt spielen können und hast mir aber auch den Gefallen getan, meinen Favoriten gleich spielen zu dürfen.
Natürlich.
Kick It Like a Sensei, das ist Lied 2. In einem Interview hast du dein Album selbst eine Betrachtung des Nachtlebens aus dem Weltall genannt. War das so eine Stimmung in dem Moment oder findest du wirklich,
also dass man... Das habe ich dann irgendwann mal gesagt. Das ist ja so, wenn man so auf Promotion-Reise geht, dann versucht man es ja immer wieder zu erzählen und irgendwann fallen einem so Sachen ein. Und das fand ich dann auch besonders schlüssig, weil es kein Album ist, wo ich auch mein eigenes Hier und Jetzt als DJ... ist da sozusagen nicht der Fokus bei dem Album, sondern der Fokus, der kommt von weiter weg. Das ist eine Betrachtung, was wir dann auch versucht haben, visuell mit dem ersten Video umzusetzen, dass man sagt, man will was über Partys machen, aber nicht über Partys nur letzte Woche, sondern auch Partys in 10 Jahren und vor 20 Jahren oder so. Das heißt... Das ist ein bisschen komische Idee vielleicht, sowas mal zu versuchen, aber so, sozusagen, und da kommt sozusagen diese Weite der Beobachtung, dass man mehr versucht, und ich bin auch ein Mensch, der versucht, immer auch mal kurz neben sich selber zu treten.
Ja, und welche Intention der Künstler hat und wie es dann beim Rezipienten ankommt, ist ja sowieso eine ganz andere Sache. Also ob irgendjemand diesen Fokus und den Blick aufs Nachtleben jetzt nachvollziehen kann oder ob er einfach nur denkt, geile Songs, es ist ja, man muss das loslassen.
Nee, ich glaube, das hat auch dann vor allen Dingen damit zu tun, also ich glaube, was man als Hörer spürt, ob da irgendwie doch eine Idee dahinter ist, hinter dem ganzen Ding als solches. Ich glaube, das kriegt jeder mit, aber ob dann genau das Konzept verstanden wird, das weiß ich natürlich nicht.
Also, wenn Sie möchten, drehen Sie jetzt auf, tanzen Sie, wenn Sie können, Kick It Like a Sensei, West Bam.
And I'm trying to make your heart beat like bass.
Vom Album Götterstraße West Bam, das war Kick It Like a Sensei. Und nochmal, es geht jetzt gar nicht so darum, dass ich dieses Album nun auf Teufel komm raus promoten möchte, aber es ist wirklich, es ist sehr heterogen. Also das ist jetzt so ein Song, wo vielleicht auch viele sagen würden, die sich jetzt nicht so mit elektronischer Musik beschäftigen, dass sie sagen, ja okay, so dieses Grundbett, ja, das hätte ich jetzt auch vielleicht erwartet. So, aber okay. Die Songs sind ja extrem unterschiedlich auch. Also auch der Iggy Pop Song ist völlig anders. Oder
wobei ich für mich war es schon interessant, dann wiederum zu sehen, dass selbst ich finde dann Iggy Pop und Lil Wayne sind aus wirklich verschiedenen Generationen, aus ganz verschiedenen Musikstilen, aber halt Amerikaner. Und dann fand ich das auf eine ganz komische Art auch wieder verwandt. Und sowas finde ich dann auch letztendlich spannend, man kann ja sich tolle Vorbilder raussuchen und damit was Interessantes machen, aber eben genau aus diesen wirklich weit entfernten Punkten der musikalischen Galaxie da was zusammenzuspinnen, was zusammen dann doch wieder sowas ergibt wie eine musikalische Familie oder so.
Ja.
Das war jetzt mein Ehrgeiz da.
Apropos Verwandt und Familie, Jetzt kommen wir zu dem Part, durch den jeder laufen muss, nämlich das Sezieren deines Lebens. Ja?
Okay.
Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Am 4. März 1965 in Münster-Westfalen zur Welt gekommen als Maximilian Lenz. Mit dir haben noch andere Musiker Geburtstag, sind natürlich in anderen Jahren zur Welt gekommen. Jan Gabarek zum Beispiel, der norwegische Jazz-Saxophonist. Oder Shakin' Stevens. Was macht eigentlich Shakin'
Stevens?
1948.
Echt wahr, ja?
Ich glaube, Shakin' Stevens, wenn ich... Überleg mal, was macht er jetzt in diesem Moment? Ich glaube, er ist jetzt er ist jetzt wirklich ein älterer Herr schon. Er ist jetzt etwas
ganz
über
sicher,
70.
Er shakt es immer noch.
Ich bin mir ganz sicher, er hat diese unglückliche Haartönung, die sich manche Männer so reinziehen und glauben, dass es natürlich aussieht, wenn die Haare dann so stumpf braun sind mit so einem Rotstich und sie glauben, das sieht keiner, dass sie gefärbt sind.
Okay, ja, Männer färben
das
ja
auf?
Bekanntlich.
Ja,
nicht.
Sie tönen ja. Also,
sie tunen.
Und wer noch mit dir Geburtstag hat, das freut mich besonders. Weil der übernächste Song, der von dir kommt, kommt von Yellow, Dieter Meier.
Das wusste ich, und das Lustige ist, Yellow ist ja auch wirklich so eine Uralt-Kombo, die so wunderbar lange zusammengearbeitet haben. Und ich glaube so ein bisschen an Sternzeichen, wie alle im Zeichen der Fische geborenen.
Mhm.
Und der arbeitet mit dem Boris zusammen und der ist Steinbock. Und ich arbeite mit dem Klaus zusammen, der ist auch Steinbock. Und Steinbock und Fische passen sehr gut zusammen.
Aha.
Die Steinböcke bringen so ein bisschen das Erdgebundene da rein und die Fische so ein bisschen das Versponnene.
Ich weiß immer, es geht um die Aszendenten. Was ist denn da los ab der Lebensmitte? Was
ja,
denkt ihr denn, wie alt ihr werdet? 500?
Okay, gut. Sozusagen. Ja, bei meinem Aszendenten bin ich mir nicht mal sicher, was ich bin. Wahrscheinlich Steinbock und eher Fische oder so.
Hast du deine Mutter mal gefragt, wann genau du zur Welt gekommen bist?
Ja, die konnte sich natürlich nicht erinnern, weil sie Mutter von 4 Kindern ist. Oder vielleicht auch, weil sie es verdrängt
oder
hat.
Oder 5 oder so. Oder vielleicht auch.
Und war dann so, ja, nee. Und dann habe ich doch, es hat mich interessiert, dann habe ich mal, ich meine jetzt, wie die meisten, ich bin ein Normal Joe, wie die meisten bin ich um 4 Uhr morgens zur Welt gekommen.
Bestimmt.
Klassiker.
Als Raver sowieso, wahrscheinlich zur After Hour. Nee,
ich glaube, so ähnlich wie die meisten Menschen auch nachts sterben, kommen die meisten Menschen auch nachts zur Welt.
Gut, das kann ich jetzt empirisch nicht wieder, auf jeden Fall. Jetzt sind wir beim nächsten Helden. Auch der hat es ja auf dein aktuelles Album geschafft. Also insofern nochmal ein kurzer Wink zurück zu dem, was wir gerade besprochen haben. The Stranglers, Golden Brown.
Okay.
Wie alt warst du?
Das ist ja schon relativ später Hit. Aber den fand ich schon auch toll. Da war ich schon lange kein Punkrock mehr. Aber wann kam denn der genau raus? Das habe ich selber überhaupt nicht mehr im Kopf.
Aber komischerweise ist das ja ein Lied von den Stranglers, das hörst du zweimal und dann, ich möchte jetzt nicht, ganz subjektiv, es biedert sich ja so ein bisschen an, weil das so soft ist und weil es gibt ja andere Strangler-Songs, die auch super sind und die mal ein bisschen sperriger sind. Und dieser Song ist ja so ein bisschen weich und so ganz lieb klingt der.
Absolut. Und es geht um Golden Brown, das habe ich mir auch von ihm nochmal erklären lassen. Ich war neulich mit ihm in London so eine Nacht unterwegs und dann hat er mir das nochmal erklärt. Golden Brown handelt von Heroin, so braun Heroinfarbe, gleichzeitig von einer Freundin, die hatte und die wohl knackig braune Haut hatte.
Wahnsinn.
Und das sind natürlich schon mal, also da muss man noch sagen, sind wieder so sehr verschiedene Dinge zusammen. Das ist so eine Männerebene, ja?
Metaebene. Nein, Metaebene.
Ich dachte schon, das wäre eine Männerebene.
Ja, wahrscheinlich ist es auch eine Männerebene, so wie du gerade geguckt hast bei der braunen Haut. Gut, wir steigen gleich nochmal tiefer ein in die Zeit, in der The Stranglers stattgefunden haben in deinem Leben. Golden Brown.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast in der Hörbar ist heute Westbam und auch ich erlaube mir, musikalisch ein bisschen zurückzugehen. Hall & Oates, I Can't Go For That. I Can't Go For That. Hall and Oates zu Gast ist heute Westbam. Und richtig weitergekommen sind wir noch nicht. Wir haben in deiner Chronologie oder deiner Biografie bei Dieter Meier sind wir kurz ausgestiegen. Weißt du, was der jetzt macht, wie sein Leben seit ein paar Jahren aussieht?
Nein.
Ganz interessant. Der war auch mal vor vielen, vielen Jahren in der Hörbar und da ging das schon los. Da hat er auch sowas in der Art erzählt. Er ist an einer Firma für digitale Mischpulte im Silicon Valley beteiligt.
Okay.
Da würde man jetzt sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht so. Mhm. Zudem baut er Biogemüse und Rotwein an, entwirft Uhren und züchtet Rinder.
Ja, das überrascht mich jetzt aber gar nicht mal so, weil der Dieter Meier war ja immer so ein Bon Vivant, würde ich mal sagen. Irgendwo immer so von den, so wo du immer das Gefühl hattest, da kann man jetzt drüber streiten, ob das was Gutes oder Schlechtes ist, der immer so, wo du das Gefühl hattest, er macht Musik noch so nebenbei.
So nonchalant.
Also bon vivant, sagt er sich en passant. Macht ein bisschen Musik.
Aus der Lameng.
Genau. Ne? Das ist für ihn sozusagen eine Sache, die er macht mit Freude, aber sozusagen, es ist ihm nicht wichtig. Wahrscheinlich haben schon seine Großeltern das Geld verdient.
Ja, ich glaube ja.
So, ne? Also ein Spross aus reichem Hause, der sich sagt, ja, nein, ich mache nur das, was mich erfreut.
Ja, aber es ist doch toll. Also ich meine, Dandys dieser Art, außer Brian Ferry, fallen dir jetzt noch ein?
Genau, Brian Ferry und Dieter Meier, sonst fällt mir keiner ein.
Oh Mann, ey, und die sind auch nicht mehr ganz jung. Es müssen dringend welche nachwachsen.
Ja, ja, wo bleiben nur die neuen Dandys? Und
I have all the Dandys gone, ja.
Ja, wobei der Klaus, mein Klaus, der ist auch ein Bon Vivant.
Wie dein Klaus?
Dandy,
welcher Klaus denn?
Der Klaus Steinbock. Janko und der Steinbock, der ist schon auch ganz schön Bon Vivant unterwegs.
Der muss mehr in den Vordergrund. Genau. Ja, wir müssen ihn als Leitbild, als Dandy-Leitbild irgendwie etablieren, damit das wieder so ein bisschen...
Genau. Ne? So mit so daran erkennt man den Dandy eigentlich immer, dass er so einen Pulli hat, den er sich so über die Schultern wirft,
nein,
oder?
Nein, nein, nein. Daran erkennt man den Popper. Also das der Dandy, der muss noch, der Dandy muss noch ganz andere Sachen mitbringen. Aber der Pulli
natürlich
muss so ein bisschen.
Ach nein, der Pullover ist zeitlos.
An den Schuhen. Ich glaube, dass Dandys zum Beispiel...
Die müssen natürlich handgemacht sein. Ne?
Ja, vielleicht. Und auf jeden Fall müssen es... Also die Schuhe sind nie, es sind keine Zufallsschuhe. Ob es Budapester sein müssen, ich weiß, was du meinst. Aber die Schuhe, legt auch ein verarmter Dandy oder ein Dandy im Geist viel Wert.
Natürlich. Der sagt, da hat er lange drauf gespart. Die kann er auch... Da hat er zwar viel Geld für bezahlt, aber die kann er auch 30 Jahre tragen. Das macht er auch.
Und weil er seinen Geschmack auch nicht so schnell verändert.
Genau, weil er hat ja einen guten Geschmack.
Der Dandy bleibt sich treu. Nein. Was könnte man denn von dir jetzt, wenn wir jetzt mal rumspinnen? Also du hast ja, lass uns einfach die Katze aus dem Sack lassen, du hast genug Kohle, du musst nicht mehr arbeiten, du willst, du tust es freiwillig. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ach, ich habe zwei so tolle Kinder und eine tolle Frau und irgendwie regnet es mir hier auch zu viel. Was wäre denn dein Entwurf oder dein Gegenentwurf zum Rinderzüchten?
Also ich bin ja tatsächlich, ich traue mich es kaum zu sagen. Ich bin Milliardär. Dafür reicht es nicht. Also dafür habe ich zu viel gearbeitet. Ja. Milliardär wird man nicht mitarbeiten. Weil es gibt, glaube ich, den Spruch von Rockefeller oder so, Leute, die zu viel arbeiten, haben keine Zeit mehr Geld zu verdienen. Mhm. Und aber ich bin ja im Grunde meines Herzens auch Landwirt.
Ach.
Wir aus Münster sind ja alle im Grunde unseres Herzens Landwirte.
Hast du jemals im Mist gestanden?
Ja.
Für einen Plattencover, für eine Foto-Off.
Ja, gut, genau. Sozusagen das so. Ich merke gerade, diese Pose wird dich nicht ganz durchhalten können. So, aber so, ich verstehe mich mehr so als so. Um jetzt auch mal so ein bisschen den Dandy raushängen zu lassen und sagen, wenigstens so Peter Maffay-mäßig als mallorquinischer Olivenbauer oder so. So vielleicht. Ein paar Schafe noch.
Esel.
So, Esel, genau, Schafe, ein paar Flugenten. So, oder so. Das ist jetzt wieder der Westfale, der durchkommt mit den Flugenten und Perlhühnern.
Und Tauben.
Das kann ich nicht. Meine Kinder hassen Tauben wie die Pest. Die haben einfach panische Angst. Sobald irgendwo, man geht mit ihnen die Straße runter, da landet eine Taube, dann gehen die so dermaßen in Deckung.
Also, wie kommt das? Haben die irgendein komisches Erlebnis gehabt? Weil Kinder ja eigentlich Angst vor Tauben haben.
Also meine Kinder haben beide eine bestialische Angst vor Tauben. Nicht vor Kampfhunden und vor gar nichts, aber vor Tauben. Also wenn eine Taube, also auch, wenn die schon von Weitem sehen, wechseln die die Straßenseite.
Das ist ja also in Berlin ein Kreuz, einen Spießruten.
Das ist absolut. Also der Ältere hat damit angefangen, der Junge hat es dann für sich adoptiert als Verhaltensweise.
Also ihr wohnt in einem weitläufigen Dachgeschoss, in einer weitläufigen Dachgeschosswohnung, habe ich gelesen, im Prenzlauer Berg. Könnte es da zu einem Zwischenfall gekommen sein, dass dort zwei...
Überhaupt nicht. Nee. Das ist ein reiner, angeborener Tick meines Großen, der vom Kleinen übernommen wurde, glaube ich. Mhm. Und ich denke dann immer, es kann höchstens irgendwie so ein Trauma aus dem letzten Leben gewesen sein. Ich denke immer, mein Großer hat so sehr viel, der ist, glaube ich, auch am Buddhas Geburtstag geboren und der hat so viel so tibetanische Sachen auch erzählt, so in frühester Jugend.
Zum Beispiel?
Ja, also über das weiße Nichts und dass er sich an seine Geburt erinnert und all so ein Kram. Und was ich dann interessant finde, auch wieder aus astrologischer Sicht mit dem Geburtstag vom Buddha und so, weil das so durchaus ähnliche Gedanken sind. Und also mit 4, das hatte ihm jetzt noch keiner eingeredet.
Ja, pass auf, dass sie ihn dir nicht wegnehmen und als neuen Dalai Lama irgendwo hinsetzen.
Genau. Nee, das war nämlich der Scherz, wo ich dann auch dachte, ja, vielleicht ist es so ein wiedergeborener tibetanischer Buddhist, weil die werfen ja ihre Toten wiederum irgendwo hin und lassen die von Vögeln aufhacken.
Ja.
Da dachte ich, vielleicht kommt es daher. Aber das sind vielleicht auch wieder sehr spookige Fischermenschen-Gedanken.
Ja, was ist denn eigentlich mit dem Musikgeschmack deiner beiden Kinder? Sie sind jetzt 9 und 11, ist das richtig, oder?
Ja.
Ja, zwei Söhne hast du.
8 und 11, 9 und 11.
8 und 11. Oh Gott. Du wirst Vater, es besser Vater, wissen. Sie sind irgendwo in der Range bewegen sie sich. Und ich weiß, dass ihr Musikgeschmack vor 2 Jahren noch ungefähr bei Udo Jürgens lag, dann kam diese Rihanna-Phase.
Nee, eine Rihanna-Phase, glaube ich, gab es nicht.
Du hast dich darüber lang und breit in einem Interview ausgelassen.
Du
hast dich geschämt,
wenn, um es direkt ja, zu sagen. Ja, wenn man Rihanna sozusagen als Metapher für trashige Tanzmusik benutzt. Also alles, was so extrem krass trashige Tanzmusik ist. Das ist, glaube ich, was Kinder anspricht.
Marusha zum Beispiel.
Marusha
hat... Nein,
obwohl, ich kann es schon nachvollziehen. Marusha, Somewhere Over the Rainbow,
ja, das
war natürlich in dem Moment tatsächlich auch was Kinder total angezogen hat. Das stimmt. Und es war auch trashig. Das stimmt. Ich glaube, einer meiner ersten Lieblingshits war auch Born to be Alive von Patrick.
Super, Hernandez, super.
Ja, obwohl auch ganz schön trash. Oder ich glaube doch, als Kind, ich gebe es jetzt mal zu, ich glaube, einer meiner ersten Lieblingshits, ich verwechsel die nämlich heute, weil die waren beide irgendwie barfuß und beide irgendwie mit dem Gehstock. Patrick Hernandez war der eine und Harpo war der andere.
Aha, dann doch.
Ich glaube,
Movie Star
war sogar als Kind auch. Also mit anderen Worten, ich kann meinen Kindern auch ihren trashigen Musikgeschmack nicht übel nehmen, weil als Kind kommt man vom Trash und sozusagen und die Besten unter uns werden schlauer.
Ich weiß nicht, ist es, muss man das Trash nennen? Kann man das nicht auf so einen Mainstream-Nenner? Also Trash ist ja schon eine Bewertung. Und im Grunde ist ja gerade bei Musik, das merke ich auch immer wieder, dass Leute natürlich in die Hörbar nicht die ehrlichsten Songs mitbringen. Denn wäre es so, hättest du hier auch Harpo stehen und die Stranglers unter Umständen als ersten Song.
Okay.
Man versucht ja schon, sich durch seine musikalische Auswahl in irgendeiner Weise zu platzieren. Wobei wir alle diese, wie du jetzt sagst, Trash-Songs oder als Kinder natürlich, der eingängigste Refrain, den haben wir geliebt, aber war toll. Elvis, keine Ahnung, selbst die Teens, es gab oder Supertramp, Genesis, die du hast, wie ich inzwischen
weiß. Ja, obwohl da war ich schon schlau genug als Kind, die auch schon als Kind zu hassen. Obwohl, das war auch so eine Aufbegehren gegen die Mitschüler. Ich hatte da schon, glaube ich, die Ahnung, dass ich was Feineres sein wollte mit meinem Musikgeschmack. Noch nicht genau wusste, was, aber auf jeden Fall nicht Supertramp. Und so auf so Schülerpartys und so.
Ja.
Dass ich schon dachte zu dem Zeitpunkt, ich müsste hier eigentlich mal die Dinge zum Besseren. Aber ich stand damals noch in der Kulisse und wartete auf meinen Moment.
Und der kam verdammt.
So, der kam dann irgendwann, aber sozusagen in dem Moment saß schon ein kleiner Junge im Hintergrund, der sich über die Musik geärgert hat.
Worüber ich mich nie geärgert habe, aber wahrscheinlich ganz viele Disc-Jockeys in Hannover, weil ich keinen Disco- und Tanzabend ausließ, ohne irgendwann zum DJ zu gehen und mir folgenden Song zu wünschen, Yellow Bostage. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe.
Da muss ich dich aber jetzt mal loben. Es ist nämlich tatsächlich für einen DJ jetzt nicht unbekannt, dass manchmal und häufig eben Frauen kommen. Also auch so Klagen über die Musik. So Männer, die gehen einfach, wenn es ihnen nicht gefällt. Frauen wollen dann sowas zum Besseren, wenn, was ich ja als Kind auch schon nicht gemacht habe, dass ich dann, Frauen wollen dann zum Besseren was wenden und turnen häufig den DJ damit ab. Obwohl Bostage, da hätte ich mich immer gefreut. Ja. Ne? Also das sind die Wünsche, auf die du als DJ immer gewartet hast.
Und der Song ist leider total kurz, aber voller Energie. Bostage. Ja, schon ist es wieder vorbei. Bostage, Yellow. Zu Gast ist heute Westbam, Musikproduzent und DJ. Das Wort Kult ist ja fürchterlich. Wie hast du das ersetzt in deinem Leben?
Obwohl, ich muss jetzt sagen, auch wieder eine meiner ersten Kindheitserinnerungen an DJs. Und zwar, du erinnerst dich ja sicher noch an Formel 1. Und da gab es doch diesen, wie hieß der?
Peter? Mit dem Illmann, mit den Locken.
Genau.
Dauerwelle.
Und ich weiß, dass ich also mit 13 oder 12, 14 davor saß und der sagt, ja, Afrika Bambaataa, das ist so ein Kult-DJ aus New York, der hat immer so Platten übereinander laufen lassen. Und jetzt war es damals wirklich noch nicht so, dass da überall schon die Platten übereinander, und ich weiß, dass mir diese Worte so nachklingen, ja? Dass mich das so irgendwie in diesem Moment, und dass ich vielleicht diesem kleinen banalen Moment, wo ich als Kind diese Popshow auch, und das so der Kult-DJ und er lässt Platten übereinander laufen, was übrigens für Bambaataa gar nicht stimmt, der cuttet Platten mehr. Aber das hat mich in dem Moment total elektrisiert. Ja.
Ja.
Und das ist vielleicht, und da reden wir von, wie gesagt, 12, 13, 14 Jahre alt, das sind so Momente, kindliche Momente, wo man ja noch nicht weiß, dass man mal DJ wird, aber an die ich mich mit 48 noch erinnern kann. Also wird das schon eine Rolle für mich gespielt haben.
Hast du denn gleich verstanden, was gemeint ist mit Platten übereinander laufen lassen? Ja, es gab absolut. Ja auch diese Plattenspieler, wo verschiedene Platten übereinander lagen und nach und nach.
Ja, okay. Nee. Also das, also sozusagen, das war Mix, in dem Moment
das
schon,
so Mix,
genau,
das
dieses ganze
ja.
Mixen und sonst was. Und obwohl, so, vielleicht war das sogar relativ spät, weil ich überlege jetzt, das kann eigentlich nur Planet Rock gewesen sein damals und ich weiß jetzt nicht genau, wann das rauskam, aber das war auch gar nicht, wahrscheinlich war ich schon 16 oder so, weil wenn ich jetzt überlege, muss das Planet Rock gewesen sein, genau.
Um deine Familie ein bisschen besser kennenzulernen, deine Eltern lernten sich an der Kunstakademie in Düsseldorf kennen. Sie gingen in eine Klasse mit Gerhard Richter und Sigmar Polke.
Mhm.
Also deine Mutter malt auch, glaube ich, heute noch, ja? Auch deine Schwester.
Genau.
Dein Bruder ist auch eher Musiker geworden.
Genau, der ist so auch, wir sind sozusagen die schwarzen Schafe, die so ins Nachtleben abgedriftet sind.
Du hast dir den besseren Namen ausgedacht. DJ Dick ist so dein Bruder Fabian.
Okay,
ne?
Ja, mein Bruder Fabian, aber der hat ja auch seine DJ-Karriere, war dann letztendlich für ihn gar nicht so was. Der ist, heute ist er tatsächlich Disco-Betreiber.
Guck mal an.
Er hat das sogenannte Trust hier in Berlin, was offensichtlich sogar auch sehr gut läuft.
Ihr habt ja beide damals zusammen die Mayday ins Leben gerufen. Ich glaube, es war sogar seine Idee, keine Ahnung. Mhm. Und du hast ihn ziemlich schnell unterstützt und gesehen, dass es eine gute Idee ist. Also eine Zeit lang habt ihr auch zusammen gearbeitet.
Oh ja, ziemlich lange.
Gut, das ist heute, glaube ich, aber das müssen wir ja nicht vertiefen. Man muss sich ja auch nicht ein Leben lang verstehen. Deine Eltern waren, würdest du so weit gehen zu sagen, Hippies oder Freigeister einfach?
Ja, also ich habe das jetzt ein paar Mal so leichtfertig dahingesagt und dann sagte mal irgendwie ein Verwandter von mir, naja, also ob deine Mutter das jetzt so gerne hört. Und das ist natürlich immer so. Also ich glaube, es gibt allerdings auch die meisten alten Hippies hören das nicht gerne, das sind immer früher Hippies. Meine Mutter, glaube ich, hätte sich nie Hippie genannt. So. Und mein Vater auch nicht. Aber ich würde jetzt andererseits sagen, wenn du deine Kinder mit einer, also deine Jungs mit einer Matte bis über die Schultern ins erste Schuljahr mit einem Batikhemd und mit einem Schlapphut und mit Gummistiefeln und einem Kaninchenfellmantel, dann würde ich schon sagen, ist das ein Indikator für Hippie-ähnliche Verhältnisse.
Ja, oder du bist die Tochter von Tom Cruise und Katie okay. Holmes.
Ja, läuft die noch
Fashion,
so
rum. Na, irgendwie Fashion Victim wäre ja, das okay. heute wahrscheinlich.
Nee, also zum Beispiel, also das ist so für mich, irgendwie dieses Outfit ist so für mich
natürlich
in Erinnerung geblieben, als wirklich, also schon auch stylisch irgendwie, aber ich weiß noch, wie ich so durch die Schule laufe und ich sehe da irgendwo, da hingen die Jacken ja so vor der Klasse und ich gehe da lang und da sehe ich tatsächlich diesen Kaninchenfellmantel mit dem Schlapphut da hängen und denke, ah geil, mein Bruder hier, ne? So konnte man gleich erkennen, ein Styler ist mit von der Partie.
Gut, aber es ist, jetzt kannst du es so lässig erinnern, aber als Kind leidest du ja unter Umständen
genau,
auch darunter.
Natürlich.
Ne?
Also viele Leute, ich habe das dann auch mal, da hatte ich drüber erzählt und dann hatte jemand so draus gemacht, ja, das ist ja vor allen Dingen erstmal eine angenehme Kindheit, so nach dem Motto, die hat es ja immer toll gehabt. Ich fand es natürlich schon auch toll, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn das so krass, also weil das ist dieses Ding, was wir eben auch hatten mit Kinder hören gerne trashige Musik. Warum hören die das gerne? Weil die anderen Kinder das auch hören. Ja. Und du bist eben, es ist eben nicht so, wie von Grönemeyer beschrieben, dass die Kinder alle immer nur crazy und verrückt sind, sondern Kinder sind teilweise die größten Spießer, die rumlaufen. Mhm. Im Sinne von, da, was bei Kindern für ein Druck aufgebaut wird, jemand ist anders, das kommt eben genau nicht gut an. Und sozusagen, und das kenne ich von vielen auch, die mir erzählen, ja, ich habe mich immer, meine Mutter hat sich so ein bisschen aufgetakelt und ich habe mich immer total geschämt, weil ich wollte so eine Mutti haben, die so mit so einem Kittel rumläuft und so, wie so eine Hausfrauenkittel halt. Und das, weil andere Muttis waren so und ich verstehe, was da gemeint ist. Also im Sinne von, Kinder sind Konformisten, die versuchen ihr Plätzchen zu finden und zu checken, was ist denn normal. Und wenn sie dann merken, sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen oder ihre Eltern sehen ein bisschen anders aus, dann ist es nicht so, dass Kinder dann so sind, cool, ich bin anders als der Rest. Sondern die Realität ist, dass die Kinder eher sind, Mensch.
Ich will genauso sein.
Ich schäme mich, genau.
Ich finde das interessant, wenn manchmal, das kommt nicht oft vor, aber wenn manchmal auch Gäste in der Hörbar dann so betonen, dass sie in ihrer Kindheit unbedingt anders sein wollten als die anderen, glaube ich auch tatsächlich, dass die damaligen Individualisten alles daran setzten, eben nicht anders zu sein,
genau.
Weil sie
also,
genau spürten, dass es sie von der Gruppe wegbringt eigentlich.
Ja,
ne?
Genau. Also das wurde, ich kann das bei mir sagen, mit Punkrock und so, da wurde es anders. Also so mit 13, 14, 15, da war das eine eigene Agenda, anders sein zu wollen. Und da war man dann auch stolz drauf. Aber nicht mit 4, 5, 6, 7. Da willst du so sein wie der
alle.
Rest.
Ja. Was ist denn jetzt hier los? New Order. Subculture. Auch der Sänger von New Order hat es ja auf dein aktuelles Album geschafft.
Genau. Und das ist ein wunderschönes Lied. So, ich liebe so dieses komische, was ist das? So einen Spinettartigen Klang. Den mag ich wohl gerne. Der ist Spinett, ist einer der ganz großen klassischen Geräusche. Und genau, das hatten wir bei den Strangers und das haben wir jetzt nochmal bei Subculture am Anfang auch.
Das wäre auch toll, eine Mischung aus Geruch und Geräusch. Geräusch, wenn es sowas gäbe.
Geräusch,
ja.
Genau.
New
Geruch
Order.
Geruch und Geräusch hier im Mix von New Order.
Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar mit Westbam, der gebürtige Westfale, ein früher Punk. Du hast eigene Bands gehabt, die hießen Anormal Null und später auch Kriegsschauplatz.
Genau.
Wow.
Ja. Ja, also ich hatte schon immer so eine Freude an so martialischer
Destroy.
Sache. Destroy, genau.
Du warst Bassist und Schlagzeuger, richtig?
Also ich habe immer alles gerne gemacht, nichts besonders gut. Bassist so von Haus aus und so ein bisschen Synthi, aber ich saß auch ständig an den Drums.
Mhm.
Aber das... das ist einfach nur, ich klopfe immer, ich darf hier nicht klopfen,
nee,
das gehört zu den Regeln hier des Hauses.
Ja, Entschuldigung,
aber,
ja. Dann klopf doch. Komm, komm.
So.
Komm.
Das sagten mir so meine Mitschüler sozusagen aus der ganzen Oberstufe, war das die bleibende Erinnerung, wie ich auf der letzten Reihe sitze und klopfe.
In der Schule?
Ja.
Während der Stunde?
Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit durchgeklopft. Und es war so eine Art, die Zeit zu unterscheiden.
Ach so.
Die Zeit zu unterscheiden, so zu schneiden und auch totzuschlagen.
Das würde mich als Lehrer wahnsinnig machen.
Ja,
ich würde dich ein paar Mal rausschmeißen wahrscheinlich.
Ja, also das war schon nicht mehr die Zeit, wo man so in der Oberstufe rausgeschmissen wurde. Aber das hat dich schon genervt. Also ich musste dann zwischendurch mich verlegen. Dann hatte ich noch so einen Stift, auf dem war die Uhrzeit. Wenn man hinten drauf drückte, so ein Digitalstift, so ein Kuli mit einer digitalen Zeitansage. Mhm. Und da habe ich auch sehr viel drauf geguckt, was ich immer daran gesehen habe, dass ich jeden Tag das 11.11 Ding gesehen habe, jeden Tag. Da weißt du, dass du häufig auf die Uhr schaust, wenn du jeden Tag bei 11.11 so merkst, ja, es ist wieder 11.11. Und dann gab es aber da, wenn man drauf drückt, noch den Sekundenzeiger. Und da sagt mir auch Leute, dass sie sich daran erinnern, wie ich also immer auf diesen Stift gucke und auf diese Sekunden. Und wirklich, das war schon, also die Oberstufe war für mich dann schon sehr gefängnisstrafenartig.
Aber du hast dein Abitur geschafft?
Ich habe das geschafft, nicht sehr gut. 3,3, glaube ich, war der. Aber ich habe mein Abitur. Ne? Das ist auch so für meinen bildungsbürgerlichen Hintergrund, das hätte man mir nicht verziehen, wenn ich jetzt kein Abitur mache.
Du warst in Geschichte auch sehr interessiert und auch sehr gut.
Ich war erstmal ganz schlecht in Geschichte, weil man hielt mich da auch für die totale Gurke. Und war ich nach Berlin gezogen und war nochmal nach Münster zurück, weil in Berlin hätte ich ein Jahr länger gebraucht, um Abitur zu machen. Das wollte ich natürlich nicht. Und ich war nach Berlin gekommen und wollte zu irgendeiner Schule gehen, wo es Philosophie gibt, weil ich hatte Philosophie eigentlich geplant. Und das gab es in ganz Berlin nicht. Philosophie als Fach gab es nicht. Mhm. Und dann bin ich zurück und musste Geschichte machen. Und da wurde ich mit 4 erstmal bewertet, aber dann in der Abiturarbeit hatte ich dann plötzlich eine 2. Und da musste ich in die Nachprüfung und hatte eine 2+.
Super.
Ja, das war natürlich noch ein kleines Erfolgserlebnis zum Schluss.
Was mir nämlich auffiel in einem der Interviews, die ich gelesen habe, dass du eine Formulierung verwendet hast, die ich, glaube ich, noch nie in dem Kontext gelesen habe. Ein ganz einfaches Wort, aber in dem Kontext erstaunlich. Ich wusste den Mauerfall zu würdigen, hast du mal gesagt.
Aha.
Ich war ganz gut und in Geschichte und sehr interessiert. Ich wusste den Mauerfall zu würdigen. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ich fand's doof oder ich war nicht da oder ich fand's okay oder ich habe immer drauf gewartet. Aber du wusstest ihn zu würdigen. Das heißt, du wusstest ihn historisch einzuordnen, ob du es dir nun gewünscht hast oder nicht.
Nee, ich habe das schon auch in dem Moment, ich fand das schon toll. Auch. Also mich fragen auch Leute, was war die beste Party, bei der du je warst? Und da würde man ja erwarten beim DJ, dass das irgendwas mit Musik zu tun hat. Und das war für mich die beste Party, bei der ich war, weil es einfach eine geschichtswendende Party war. Mhm. Und das habe ich in dem Moment, habe ich also ganz Helmut Kohl-mäßig auch den Mantel der Geschichte an mir vorbei huschen sehen und mich dann festgekrallt und bin da überall gewesen oder so. Und dass ich das zu würdigen weiß, das ist mir vielleicht deshalb so aufgefallen, weil eben mein Bruder, der war genau diametral entgegengesetzt. Der war so, also wir haben damals so auf mehreren Fernsehern gleichzeitig so die Dinge verfolgt und der verdrehte wirklich so die Augen und so, oh Mann, ey, dann gibt's hier Probleme mit dem ganzen Verkehr, wir müssen morgen nach München fliegen und dieser ganze Ärger und der war wirklich so ärgerlich sorgenvoll damit. Und ich war so, Moment, was passiert hier gerade? Das ist der größte, das weiß ich jetzt natürlich, aber ich glaube, in dem Moment wusste ich das auch schon, dass das der größte geschichtliche, der Fall der Berliner Mauer, was das ist, dass das sozusagen ein geschichtlicher Moment ist, der weit über Berlin hinausgeht. Und wir sind dann da an dem Abend zu all diesen Checkpoints gefahren wir waren wirklich zum Schluss. Ich meine, es ist immer blöd, wenn man sowas erzählt und es nicht beweisen kann. Aber wir sind dann da wirklich zum Brandenburger Tor und ich bin da drauf geklettert auch. Wir standen da, also ich warte immer noch, weil es gibt ja so viele Aufnahmen und ich warte immer noch auf den Moment, wo ich sage, ja, da. Weil irgendwann gab es da auch mal eine Aufnahme von der ersten Love Raid, wo ich durchs Bild husche und so. Ich freue mich dann immer, wenn man es auch noch beweisen kann. Weil ich immer denke, die Leute denken, ja, die labern alle rum.
Hey, sag mal, es gibt Milliarden Fotos davon, wie du auf der Siegessäule gestanden hast. Also ja, okay, wird es ja wohl auch ein läppisches geben vom Brandenburger Tor. Wir rufen jetzt mal all unsere Hörer auf, die damals schon... Okay, noch kein, kein Handy, Kamera, gut, aber ein Fotoapparat dabei hatten. Gucken Sie sich ganz genau an, wie West Bam aussieht. Er hat sich in den
damals hat er noch Haare, das ist also ganz schwierig nachzuvollziehen.
Auch schon eine Schirmmütze?
Die Schirmmütze hatte ich damals
auch schon. Na schau
mal,
Siste, also das kann man ja dann, gucken Sie sich all diejenigen an, die... Gut, das waren aber auch viele.
Viele mit Schirmmützen.
Oh, und vor allen Dingen aus dem Osten, auch viele haben die auch falsch rum aufgesetzt damals.
Okay. Es gibt ja immer obwohl ich glaube, die damals auf der Mauer standen, das waren vor allen Dingen Westberliner. Also ich glaube nicht, dass man als Ostberliner ist man da nicht rumgeklettert und ist dann wieder auf die Mauer drauf. Also ich glaube, die Leute, die auf dem da am Brandenburger Tor, das waren nur Wessis, wenn ich es mir so überlege.
Boytronic hast du mitgebracht mit You.
Genau, das ist eine der ganz großen Hits im Metropol, sozusagen meiner Teenie-DJ-Anfangsjahre. Und ich erinnere mich, das war so eine der Nummern, da hatte man zwei Copies davon. Und ich weiß nicht, welche Version wir jetzt haben, ob wir die haben, die am Anfang nur klack, 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 klack macht. Aber es gab auf jeden Fall eine Version, die klackert erstmal so los und dann kommt in die Stille diese erste Sequenz rein. Und diesen großartigen Moment... Und dann kommt die Bassdrum dazu und diesen großartige Abfolge, die von der konnte ich gar nicht genug kriegen, die habe ich dann immer mit zwei Copies immer wieder aneinander gehängt. Mhm. Und genau, das ist wirklich eine große Hymne.
Boytronic, You, klicki, klacki, klicki, 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 klacki. Es war die halbrichtige Version.
Ja, genau. Man hört diese Sequenz, aber ich finde es natürlich noch schöner, wenn sozusagen erst nur dieses elektronische Klackern und diese dünne Sägezahn-Sequenz spielt und dann kommt erst die Bassdrum. Das ist also so das, was man so früher den Extended Mix nannte. Ja, also radiounfreundlich, DJ-freundlich. Mhm.
Das ist so, du sprichst wie so ein Weinkenner, der einfach auch so bestimmte Zonen seiner Zunge genau orten und die Geschmäcker zuordnen und lokalisieren kann und beschreiben kann.
So im Abgang Geschmäcker nach Brombeere, Leder und Vanille.
Zum Beispiel. Holz wird auch gerne genommen. Holz.
Und eine nussige Note ist ja in fast allem drin.
Den Startschuss, also du hattest diesen ersten großen öffentlichen Auftritt, wir gehen jetzt nochmal chronologisch ganz kurz zurück, im Berliner Tempodrom beim Festival Genialer Dilettanten, ich glaube von Nixa Baggett initiiert damals und das war der Startschuss für sehr, sehr viele Bands und das war ja vor allen Dingen auch, und das ist das, finde ich, Interessante daran, so eine Vorwelle zur neuen deutschen Welle, in der vielleicht der Weg geebnet wurde, keine Ahnung, und in der dann später fälschlicherweise auch, weiß ich nicht, Bands auftauchten in dieser NDW, die damit eigentlich gar nichts zu tun hatten.
Genau. Wobei für Neue Deutsche Welle, so wie ich sie kenne, ist sogar Geniale Dilettanten relativ spät. Also so, das geht für mich so 79, 80, so wirklich, das ist so meine erste musikalische Liebe für so Abwärts, Duff.
KFC, der moderne KFC, Mann. Und
der moderne Plan, Mann aus Hannover, richtig?
Hansaplast.
So, ja, wunderbar. Also das war, glaube ich, mein erstes Konzert in Hannover. Wie hieß das noch? Da waren Hansaplast.
Glocksee vielleicht. In der Glocksee, in der UJZ Kornstraße, keine Ahnung. Es gab's
also
paar.
Das war auf jeden Fall das. Und auch wiederum Iggy Pop, auch in Hannover, ich glaube im... weiß nicht mehr. Aber gleich wie, eben das war die ganz frühe Neue Deutsche Welle, wo noch kein Hubert K. und kein Fräulein Menke und wie die heißen da so in Sicht waren. Und das war natürlich, also für mich eben auch sehr avantgardistisch. Aber ich meine, ich war damals 13, 14, 15. Da kommt einem natürlich sowieso alles völlig neu vor. Also ich weiß, deshalb habe ich da auch Verständnis für Kids von heute, die sich dann an einem Techno-Beat erfreuen. Bum, 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 noch nie gehört, Wahnsinn, unglaublich. Wenn du es selber neu erlebst, ist alles immer neu. Und ich weiß, dass ich als Teenie zum Beispiel sowas wie Ska-Musik, das Little Did I Know, dass es das auch schon in den 60ern gab. Mhm. Ja, in dem Moment mit so Gruppen wie Specials oder so, da kam mir das natürlich auch wie die Neuerfindung von Musik vor. Und das war es ja auch, eben für mich.
Ganz genau. Und das war, also vielleicht verklärt man das jetzt auch im Rückblick. Ich habe schon das Gefühl, dass das eine Zeit, eine musikalische Zeit war, die sich doch sehr vielfältig präsentierte. Also klar, deutsche Texte mal ganz neu. Es war im Grunde die schlauere, etwas zickige Schwester, die ältere Schwester zur NDW, weil die Texte nicht nahbar waren, die waren oft zornig, die waren manchmal so dadaistisch, manchmal waren sie runtergerotzt, manchmal waren sie musikalisch extrem ausgefeilt. Und es war so eine schöne, wenn auch trotzdem aseptisch, das war ja nicht so greifbar, es war ja nicht freundlich, es war ja irgendwie so ein bisschen kühl auch, aber doch sehr fantasievoll. So die Bandnamen und die Texte, dann elektronische Musik Kraftwerk.
Genau, das kam alles so neu rein, genau, das Elektronische. Ich fand auch, was wirklich interessant war für mich im Rückblick, ist Neudeutsche Welle ja irgendwo auch, oder diese New Wave-Zeit, um es mal ganz global zu bezeichnen, das war für mich ein letztes wirklich Aufflackern von der Rock'n'Roll-Ära. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, da kam auch nochmal so alles hoch, was Rock'n'Roll jemals gewesen war.
New Wave?
In der New Wave-Zeit, ja.
Ach, wie meinst du das?
Überleg mal, da gab plötzlich, also ich weiß, als ich war dann Punkrocker mit Bondage-Trousers und Lederjacke. Dann gab es aber zur selben Zeit ja plötzlich auch Teddy Boys. Es gab
New Romantics und Popper.
Es gab die Mods, es gab auch so durchaus damals sogar noch Skinheads, so, also so Red Skins und auch so richtig modisch und so. Also eigentlich alles, was es mal irgendwann in der Rock'n'Roll-Geschichte an Gestalten gegeben hatte, die gab es in dem Moment alle nochmal. Und alle waren auch für einen Moment nochmal so aktuell, hatte ich das Gefühl.
Aber warum rechnest du das der Rock'n'Roll-Geschichte zu? Ich verstehe das nicht. Wo waren die denn in der Rock'n'Roll-Geschichte? New Romantics, die Entsprechung darauf?
Ja, okay. Aber ich meine zum Beispiel, die Mods waren dann eigentlich ein Revival der 60er. Die Teddy Boys waren ein Revival der 50er Jahre. Die Skinheads waren auch 60er. Das heißt, Punks war dann noch das Modernste mit. Und okay, New Romantic oder so, das ist ja dann schon quasi, das würde ich sogar sagen, ist dann so ein bisschen später. Mhm. Das ist so aus dem New.
Ich wollte es nur verstehen. So, also im Grunde war es, wenn man so will, Neudeutsch Retro. Also eigentlich nochmal hochgekocht, nochmal benutzt.
Also ich hatte das Gefühl, es war fast für mich, also so in meiner Lebensgeschichte hatte ich ja das Gefühl, ja, die Rock'n'Roll-Ära ging, also so da, wo Rock'n'Roll das Ding war, das ging in den 50er Jahren los und ging bis in die frühen 80er für mein Empfinden. Das heißt nicht, dass es nicht heute auch noch Stadionrockende Bands gibt oder so, aber wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich sozusagen die authentische, modernste, tollste Jugendkultur. Das, was für mich dann heute eher elektronische Tanzmusik oder Hip-Hop oder sowas ist. Ist jetzt eine lange Diskussion, ob das diese Theorie stimmt, aber sie macht für mich zumindest insofern Sinn, dass es genau just in dieser Zeit quasi, das ist so ein bisschen wie einer, der liegt im Sterben und es zieht nochmal alles an ihm vorbei. Und so ein bisschen kam mir diese New Wave-Zeit vor. Da gab es nochmal den letzten Schrei, das war der New Waver, also aber schon allein das Wort, die neue, was soll nach der neuen Welle kommen? Die allerneueste Welle. So, also das war irgendwie wie so ein letztes Aufbäumen oder so. So habe ich das wahrgenommen. Und danach gab es dann andere Sachen.
Der Optimist würde sagen, die neue Welle. Und danach kommt die neue Welle. Wire hast du mitgebracht mit dem Song I'm the Fly.
Ja, das ist ein Lebensmotto von mir, I'm the Fly. Weil ich glaube, die Übersetzung ins Deutsche wäre am ehesten, the fly in the ointment ist ja die Fliege in der Brühe. Also das Haar in der Suppe wäre, glaube ich, die deutsche Übersetzung. Ich bin das Haar in der Suppe. Und das ist so ein bisschen ein Stück Lebensgefühl für mich.
Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Westbam. Und jetzt sag mal, was ist denn hier los? Anderthalb Stunden Gespräch und das L-Wort ist noch gar nicht gefallen.
Welches L-Wort? L für?
Love Parade? Also entschuldige. Also
ich wieder, oder?
So. Das gibt's auch.
Das L-Wort.
Liebe?
Okay. Liebe, Lust, Love Parade. Liebe, Lieder.
Ja, Lieder. Naja, hättest du, also es gibt, also wenn wir jetzt länger drüber nachdenken, Gott, wie viele tolle L-Wörter es gibt. Naja, wie viel?
Genau. Und genau. Ach so, genau. Siehst du, hatte ich das L-Wort hatte ich wahrscheinlich schon wieder verdrängt.
Ne? Das glaube ich nicht. Aber vielleicht warst du auch ganz froh, mal nicht sofort darüber sprechen zu müssen. Weiß ich nicht. Also du wirst ja oft gefragt, ist Techno tot?
Aha,
ist Techno
ja.
tot?
It just smells a little funny. wie soll ich mal sagen? Ja, da, also es ist an einer ähnlichen Punkt angelangt, glaube ich, wie Rock'n'Roll, was ich über den Rock'n'Roll in den 80ern gesagt habe, an so einem Punkt, wo man sagen kann, ab hier jetzt nur noch auf Sicht. Und so, oder beziehungsweise ab hier kennt man die Kontinente und ab hier sind wir in einem Zustand, wo es immer wieder möglich sein wird, das neu zu erfinden und auch wieder offensichtlich immer wieder möglich ist, neue Leute dafür zu begeistern. Aber wo man jetzt nicht subjektiv nicht das Gefühl hat, jetzt nächste Woche kommt einer mit einer Platte um die Ecke, was alles neu erfindet, also in so einer krassen Weise. Schon neu beleuchtet und sozusagen ein Konzept, wo auch jemand immer wieder das schafft, das mit seiner eigenen Persönlichkeit neu zu füllen. Aber es ist was anderes wie eben, wenn man sich so vorstellt, Rock'n'Roll in den 50er Jahren, da liegt sozusagen, da liegt dann noch Sgt. Peppers und Punkrock und so davor. Und das, denke ich, den Punkt hat Techno auch überschritten. Ja, also das sozusagen, dass neue Kontinente entdeckt werden oder so. Aber die Auffassung, dass das jetzt tot ist oder dass das nicht mehr geht, das ist nicht richtig. Das Lustige ist ja, so in diesen sogenannten Glanzzeiten, so in den frühen 90ern oder so, wo die Leute sagen, da war das noch was. Naja, da gab es vielleicht eine Disco in 100 Kilometer Umkreis, die sowas gespielt hat. Heute hörst du das aus jedem Auto und das läuft an jeder Ecke. Und also insofern, wenn ich das vergleiche mit der Situation 91 oder selbst 95 oder sonst was, da ist das einfach nur viel mehr geworden. Und es ist so in die Gesellschaft eingesogen, und hat die Gesellschaft so durchdrungen, dass es einfach nicht mehr auffällt, ja, weil es so omnipräsent ist. Aber es ist nicht, also ich denke nicht, dass das an der Stelle Wirkungsmacht verloren hat. Es ist bloß auch jetzt nicht mehr der Quell von dem totalen Innovationen.
Mhm. So. Es sieht vielleicht aus wie diese Zeichnung im Kleinen Prinzen, wo die Schlange den Elefanten frisst. Also es fängt klein und dünn an und dann wird es ganz groß und dick und rund und dann geht es klein und dünn weiter, aber es geht halt weiter. Wie du sagst, es hat sich irgendwie so seinen Platz erobert und in der Zeit, in der es groß und rund und dick war, da hast du mitgemischt. Du warst auf der ersten Love Parade. Wäre das Ganze, wahrscheinlich bist du es auch schon tausendmal gefragt worden, wäre das Ganze ohne den Mauerfall, hätte es diese Schubkraft gekriegt in der Zeit?
Nö, glaube ich nicht. Also das, also der Teil ist mir im Laufe meines Lebens dann immer klarer geworden. Also natürlich als Musiker empfindest du natürlich auch deinen Erfolg immer als selbst gemacht und selbst erfunden und so. Aber dass du natürlich auch ein Blättchen bist, was sozusagen irgendwo in dem Wind der Zeit mitschwingt, dass er so ganz, wie heißt der Typ noch, Forrest Gump-mäßig, da ist auch was dran. Also nämlich, dass wenn jetzt, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann hätte es Techno im weitesten Sinne schon auch gegeben und da hätte es mich auch als DJ gegeben und so. Aber ich glaube, die Zeit hätte sich das nicht so in dem Maße als Soundtrack angenommen. Und dadurch sozusagen hätte man auch wieder nicht so auf diese Sachen reagiert und dann wäre es zu sowas wie Somewhere Over the Rainbow bestimmt nicht gekommen oder so, weil das sozusagen so eine Verrücktheit dieser Zeit natürlich auch ist. Und sozusagen schon auch dieser Hoffnung, die berühmten Hoffnungen, die dann später von Musik immer wieder enttäuscht werden, dass das Land hinterm Regenbogen und die ravende Gesellschaft oder die das Love-and-Peace-Zeitalter der Hippies oder so, dass das doch durch Musik nicht geschafft wird. Aber in dem Moment verbindet sich was von dem Zeitgeist mit dem Soundtrack. Und das ist schon was was undenkbar wäre für Techno ohne diese politische Situation. Das heißt, diese zum Teil jetzt längst schon als naiv und als Illusion abgetanen Dinge, die aber damals in der Gesellschaft drin waren, nämlich diese Euphorie, Deutschland wird wiedervereinigt. Und wenn sowas passiert, dann ist jetzt auch alles möglich. Es wird eine tolle Welt.
Sind das die Rules gewesen? Weil im Grunde hat sich ja Techno auch immer auf die Fahnen geschrieben, unpolitisch zu sein und eigentlich ohne Botschaften loszulaufen und zu feiern. Also was du da jetzt rein, ich sage jetzt nicht interpretierst, weil du bist letztendlich, kaum jemand war so nahe dran wie du, aber ist das jetzt nicht auch ein bisschen, glorifizierst du es damit nicht ein bisschen?
Nee, es ist nicht so, dass ich denke, dass die Kids, die da losgelaufen sind, dass die sagen, schaffen jetzt das technische Utopia und alles wird toll, sondern dass in der Gesellschaft durch diese Vorgänge, also jetzt gerade hierzulande, dann und wahrscheinlich im Westen insgesamt, eine Euphorie dafür da war, Demokratie, Menschenrechte, freier Markt, freies Walten der Kräfte, sonst was, das setzt sich jetzt durch und es ist gut für alle und es wird toll, dass das das Gefühl war, was ungefähr genau bis zum Fall der Türme in New York dann gedauert hat. Und da war plötzlich, oh, es mögen uns nicht alle. Es ist irgendwie doch alles ein bisschen anders. Da hat sich das dann wieder gedreht.
Ach, so eine geschichtliche Klammer setzt du da.
Genau, und da denke ich, das kann man dann in der Techno-Musik nachweisen, dass da wird plötzlich minimal populär. Und sozusagen, da wird Love Rate Auslaufmodell im Sinne von, da ist man plötzlich verunsichert. Und all diese Euphorie und all dieses Hurra, wir sind da, wir sind die Tollsten, wendet sich in, wir bleiben unter uns, wir gehen in den Club, wir machen keinen Trara, wir haben auch keine Rave-Signals mehr, wir haben nur noch Plätschermusik, die Leute können sich unterhalten, man ist unter sich.
Ach,
also so eine romantische Bewegung, also so im Sinne des Biedermeier.
Würdest du das sagen, ja, dass das, aber das würde ja bedeuten,
die
Nuller
waren für mich Biedermeier und das kann ich auch in der elektronischen Musik, wie sich das niedergeschlagen hat, auch nachweisen.
Okay. Nein, aber nicht jetzt, Musik. Nicht an dieser Stelle. Also. Aha. Also letztendlich war ja dieses Techno-Lebensgefühl, wenn man es überhaupt als ein solches beschreiben kann, weil es ja auch durch bestimmte Uniformierungen oder von bestimmten Uniformierungen begleitet wurde. Das war ja vielleicht der letzte, auch modische Stil, den man so einer Dekade zuordnen kann. Auch wenn jetzt viele Leute vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was ist toll an diesen BSR-Westen oder an Plateauschuhen.
Ja, das gilt aber allgemein für fast alle Moden sozusagen. Es braucht dann jedenfalls immer, also ich weiß auch, wie man in den 80er Jahren dachte, also diese lächerliche 70er-Jahre-Mode mit den langen Matten und diesen Schlaghosen so, das wird für immer lächerlich bleiben. Ja? Und 10 Jahre später ist das wieder der coolste Scheiß.
Ja, aber dass man überhaupt noch was finden kann. Also letztendlich hat ja Techno durch diese Insignien, wenn man so will, doch immer noch was gefunden, was, und sei es eine Kombination aus all diesen Sachen, aber man konnte Leute ganz klar zuordnen. Wenn man sie sah auf der Parade, konnte man genau sagen, okay, das sind Leute. Und auch abgesehen, was du da machst mit dem Kabel übrigens, das hassen Musiker, weil man davon immer gleich einen Kabelbruch kriegt. Du machst da Knoten rein.
Ja, ich bin ja eben, da sieht man eben doch, ich bin doch
Hauptsache, du bist versichert.
Nie richtiger Musiker geworden.
Ach, ist ja auch ganz egal. Wir kommen jetzt zu deiner nächsten Musik. Oder?
Ja, was
gibt es
denn? Nee, um Gottes Willen.
Young Marble Giants. Ja,
wohl das ist, da weiß ich überhaupt nicht mehr, wie die klangen. Bloß als ich frei assoziiert habe, kam plötzlich Young Marble Giants. Ich weiß, die fanden wir damals irgendwie cool. Und das war aber so ganz ruhige Musik. Heute würde man sagen,
Biedermeier.
Chill out. Das bin ich, absolut, genau. Das ist wieder Biedermeier.
Der Song heißt Brand New Life. Wie alt warst du?
14 oder so.
Ach so, weit geht's zurück. Dann
ja, doch.
Na, dann hören wir mal rein. Radio 1, die Hörbar Rust. Wir liegen hier in den letzten Zügen mit Hörbar von Westbam oder mit Westbam.
Ich liege auch schon.
Deine Antwort war so toll. Ist Techno tot? No, but it smells.
Von wem war denn das?
Weiß ich nicht.
Das
super
ist
tolle Antwort.
Ich glaube, da kann man sich aber bedienen. Das war das nicht sogar Keith Richards oder so? Das wäre eine Preisfrage an die Hörer. Rock and Roll ain't dead, but it just smells funny. Daher habe ich das gestohlen.
Okay, gut, dann gehen wir jetzt in der Hoffnung, dass es nicht von Keith Richards ist, geben wir das jetzt als Preisfrage heraus, denn wir verlosen dreimal dein Album Götterstraße. Also von wem ist folgendes Zitat? Nochmal bitte.
Rock and Roll ain't dead, it just smells funny.
Also vielleicht bist du auch ein Medium und sprichst jetzt gerade so wie er und dann war es Keith Richards,
okay,
oder? Du hast schon sowas.
Ja, okay, das ist, also es würde zu ihm passen.
Okay. Wie sieht denn eigentlich dein typischer Tagesablauf heutzutage aus? Also wenn man sich überlegt, so wie waren die wilden 90er, da fällt einem ein London, Tokio, Paris, Sydney. Der einzige Unterschied zu einem 1A-Herzchirurgen ist vielleicht noch, dass Ibiza auf der Liste steht. Immer
Ibiza
mag
ich ja gar nicht, muss ich sagen.
Ach,
nee, habe ich. Ich bin ja, wie gesagt, das eine ist, dass ich so Olivenbauer auf Mallorca bin, aber ansonsten bin ich nicht so auf diesem balearischen Dance-Ding, das ist mir ein zu fürchterlicher Zirkus irgendwie immer schon gewesen.
Aber du hast da aufgelegt.
Ich habe da früher zwei, dreimal aufgelegt, aber wenn man irgendwo auflegt, wo man, nachdem der Mohr seine Schuldigkeit getan hat und man steht noch irgendwo rum und die jagen einen weg und so ein Irrsinn, also so, wo ich dann wirklich gedacht habe, sagt mal Leute, habt ihr sie noch alle? Also extrem so, so nach dem Motto, ja, also die Art, wie da mit Musik umgegangen wird und so, das gefällt mir nicht. Da liege ich wirklich lieber, da fliege ich lieber 5 Stunden in die andere Richtung und lege irgendwo in der russischen Taiga auf für Leute, die mit Musik was verbinden und für die das irgendwie ein Teil von Befreiung und von Glück ist und nicht so das letzte Sahnehäubchen auf dem verkackten Leben, Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber also so dieses, ja, wenn es so nach dem Motto, ich kenne ja diese Einstellung zur Musik, ja, Musik ist nur 10%, so die Hauptsache, die Mails sind super, Licht und bla bla bla, das kotzt mich alles an. Also ich bin als Teenie in Schwulenläden gegangen, einfach nur, weil ich die Musik toll finde. Und ich finde, und das fehlt mir so ein bisschen in dem ganzen Ibiza-Vibe.
Mhm. Gut, zurück zu, wie sieht dein Leben aus? Denn du fliegst jetzt immer noch an jedem Wochenende oder fast an jedem Wochenende irgendwo hin und nicht nur zu deinen Oliven, sondern hast Jobs wo? Nach wie vor irgendwie Singapur
also,
und so Kram?
Ja, also ich halte das aber ein bisschen zurück. Also ich bin jetzt dieses Jahr, glaube ich, schon noch mal in Tokio zum Beispiel. Und aber ich bin jetzt nicht so ständig so Buenos Aires, Tokio, bla bla bla. Das passt einfach nicht in meine persönliche Lebensplanung. Und wenn du da mal 2 Jahre nicht gewesen bist, musst du dir auch keine Sorgen machen, dass du die Bude einrennen, einfach weil dafür gibt es ein bisschen viele DJs mittlerweile. Da dreht sich die Welt auch nicht um mich. Aber ich spiele dann halt gerne hier und in der Nähe von hier, lieber als sehr weit weg. Also Reisen ist sowieso, ich hasse eigentlich Reisen. Was nicht heißt, ich liebe ferne Länder. Ich hasse bloß es da irgendwie.
Ja, dahin zu und wieder weg. Ne?
Also Australien war das Erste, wo ich gesagt habe, das ist ein wunderbares Land und ich finde es toll und es sind nette Leute und Sydney ist eine tolle Stadt, aber ich möchte nie wieder hier hin.
Mhm.
Nicht, weil ich nicht gerne da wäre, aber es, beamen geht halt noch nicht. Und wenn du nach Bangkok fliegst und da 5 Stunden auf deinen Anschlussflieger wartest und du weißt, mit deinem 11-Stunden Flug hast du jetzt die Hälfte hinter dir, das kotzt mich an.
Ja, aber man muss ja nun auch sagen, in der AAA Super Fußmassage Lounge erster Klasse. Das ist ja, da gibt es Sushi und.
Ja, das, obwohl da finde ich auch, macht sich viele Leute auch Illusionen drüber. Also ich bin schon First Class geflogen. Da ist es bloß dann so, du liegst da irgendwo in einem stinkenden Raum, wo die Luft trockener ist als in der Wüste Gobi. Und du liegst da mit 20 anderen furzenden und rülpsenden älteren Herren meistens. Und das heißt, auf Erden, wenn man so einen Ort bezeichnen würde, wäre es ein Obdachlosenasyl. Aber sozusagen, wenn man da durch die Gegend fliegt, denken die Leute, das ist der absolute Oberluxus. Ja? Und das ist für mich im Grunde ein sehr anstrengender Ort. Und eigentlich würde ich den auch eher in den höllischen Bereich einordnen als in den Himmel.
Aber auch da haben wir wieder die Kombination von, wir haben übrigens eben eine Situation gefunden, wo man das Wort Geruch und Geräusch hervorragend kombinieren kann und sollte, wo es noch fehlt. Wir haben nämlich eben in das Geräusch. Wir haben eben, während die Musik lief, haben wir das Fenster aufgerissen. Da kam ein Regenschauer herunter.
Ein plötzlicher.
Und wir merkten, wie toll es riecht und wie toll es sich anhört. Und da wussten wir, das ist ein
Geräusch.
Aber ich vergesse das Wort immer wieder.
Ja. Ja, das, mir ist es natürlich, weil das ist sozusagen die rheinländische Aussprache von Geräusch.
Ja, und ihr Landwirte habt ja sowieso nochmal einen ganz anderen Bezug zum Regen.
Das Geräusch.
So, und ich möchte gar nicht versäumen, ich habe nämlich gesehen, es gibt ja demnächst einen Platz in Brandenburg. Ich habe heute so Wortfindungsschwierigkeiten. Es gibt ja einen Platz in Brandenburg, in dem du bald auflegst. Und zwar auf dem Greenville Festival in Paaren im Glien.
Mhm.
Unter anderem natürlich präsentiert von Radio 1. Das ist am 26. bis 28. Juli. Dort legst du auf und dort spielt auch die Bloodhound Gang, Nick Cave and the Bad Seeds, der Wu-Tang Clan, Kaiser Chiefs, Jupiter Jones, Tokotronic, Thees Ullmann, Gentleman, Scala, Sophie Hunger, Katzenjammer und. Also das sind drei Tage, 26., 27., 28. Juli. Wenn du zu so einem Set fährst oder auch fliegst, in dem Fall wirst du ja wohl fahren, mit dem Fahrrad vielleicht?
Nee, da bin ich ausnahmsweise, komme ich da angeflogen. Da bin ich nämlich auf dem Malle vorher.
Alles klar.
Ja, ne, da jette ich ein.
Wie viel Equipment nimmst du da mit? Ich weiß jetzt nämlich, wir waren mal auf einer Party vor einem Jahr zusammen. Da hast du auch aufgelegt und die Leute sind sofort beim ersten Ton, den du da gespielt hast, schon völlig abgegangen.
Ein Traum war das.
Ein Traum war das. Und du hattest, glaube ich, zwei CDs mit. Also da hast dir dein Set schon gebrannt.
Ja.
Genau. Das war dann aber auch für einen Freund. Das war kein Job, das war für einen Freund.
Genau.
Wie ist das heutzutage, wenn du irgendwo hinfährst? Wie viel nimmst du mit?
Also ich habe so ein Kistchen dabei, aber ich mache das ja heutzutage mit CDs und ich muss sagen, diese Zeit, dass ich Platten schleppe, die vermisse ich nicht. Besonders, wenn es auf so Festivals geht, wo es dann plötzlich heißt, hier geht's noch einen halben Kilometer durch die Matsche. Da vermisst man die Schallplatten nicht.
Aber du bist auch kein Laptop-Aufleger.
Nee, genau. Aber das ist, ich meine, es ist natürlich so ein bisschen albern, wenn man dann schon bei CDs angekommen ist und dann immer noch sozusagen die Laptop-DJs disst, ja, und sagt, ja, aber mit Laptop, das kommt bei mir natürlich nicht in die Tüte. Ich bin ja immer noch bei CDs.
Anachronistisch.
So, genau, so nach dem Motto, das ist ja noch das wahre Ding. Also für mich ist das wahre Ding, muss ich auch sagen, da bin ich Romantiker und das wahre Ding sind natürlich Vinyl, die Turntables mit Vinyl. Sieht auch besser aus, aber ich spiele lieber eine CD, die läuft, als eine Platte, die springt.
Mhm.
Das ist meine Lebensmaxime. Außerdem, wie gesagt, das stimmt schon. Was ich sehr an CDs zu schätzen weiß, ich kann mir eigene Versionen von Sachen machen. Und für mich war, ich bin zwar auch DJ geworden, weil ich Musik toll finde, ich bin aber auch DJ geworden, weil ich Musik Mist finde. Und weil ich natürlich bestimmte Sachen rausschneiden will und einen bestimmten Ausschnitt nur präsentieren will. Und die Möglichkeiten, jetzt an andere Leute Musik herumzuwerkeln und eine eigene Version zu machen, die einem gefällt, das weiß ich total zu schätzen. Das geht natürlich nur mit dem Computer im Studio und dann spielt man eine Variante davon. Und das finde ich, das ist schon auch wovon man in der DJ-Kultur immer geträumt hat, dass man sozusagen in alles noch eingreift und alles noch ein bisschen verändert oder so.
Das ist das Überzeugendste, was ich je gehört habe. Eins der Argumente, dass diesen DJ-Beruf auch echt adelt und erklärt. Ganz genau. Wie viele Songs gibt es, die super anfangen und die dann so einen blöden Refrain, die sich an so einen blöden Refrain verschenken oder so. Na klar, das ist echt ein guter Ansatz, klar.
Absolut. Nein, also die Idee, dass der DJ ja nicht nur der Bote der tollen Musik ist, so, und das war ja so meine Generation, die erste, die gesagt hat, das ist schon auch alles toll und da gibt es überall tolle Sachen, aber es ist nicht alles toll und du baust noch selber und du bist auch nicht nur der Bote der Musik, sondern du bist selber auch ein bisschen Musiker zumindest. Ne?
Wir sind am Ende angelangt. Back to Nature heißt dein letzter Song, Fat Gadget.
Ja, ein großer Hit meiner Jugend. Toll, diese Synthi mit so Synthis Naturgeräusche nachmachen. Wie toll ist das denn? Das macht heute keiner mehr. Ich weiß, ich war in der Musikunterricht. 1981 irgendwie hatte ich ein Synthi mitgebracht und sagte die Musiklehrerin, ja, machen Sie mir mal ein Gewitter. Und da war wohl in der Parallelklasse, nämlich der Klaus, mit dem ich heute noch Musik mache, der war da gewesen und hat ein Gewitter gemacht in seinem Synthi. Ich wusste aber gar nicht, wie das geht. Aber das finde ich toll. Synthis, so Vögel nachmachen und Gewitter und so. Back to Nature mit Synthis. Ein tolles Programm.
Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst und so viel erzählt hast. Und Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt mit den künstlichen Naturklängen viel Spaß. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch in die echte Natur gehen, aber dann würden Sie ja versäumen, was nach uns kommt. Also viel Spaß mit Radio 1 und mit dem restlichen Tag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.